Ein Schmuckstück verschwindet plötzlich und mit ihm das Vertrauen innerhalb einer Familie. Was passiert, wenn ein Vater seinem eigenen Sohn nicht mehr traut? Und wie wenig es manchmal braucht, bis eine Familie daran zerbricht? Das sind allerlei Fragen, auf die wir hoffentlich eine Antwort bekommen. Daher geht's auch direkt los mit unserer heutigen Story, der Fall des Beryl-Diadems.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Wenn ich heute in meinen Aufzeichnungen blättere, bleibt mir ein Morgen im Februar des Jahres 1889 besonders in Erinnerung. Es war ein klarer, frostiger Tag. Der Schnee vom Vortag lag noch auf den Bordsteinen der Baker Street und glitzerte im Sonnenlicht, während er in der Mitte der Straße bereits zu dunklem Matsch zertreten war. Holmes und ich lebten damals noch gemeinsam in der Baker Street, zwei Junggesellen, jeder auf seine Weise in Gedanken versunken. Ich erinnere mich, wie ich an jenem Morgen am Fenster stand und auf die Straße hinabblickte. Holmes erhob sich träge aus seinem Lehnsessel und trat neben mich, die Hände tief in den Taschen seines Morgenmantels vergraben. Der Verkehr war spärlich. Nur wenige Passanten wagten sich auf die glatten Gehwege. Da fiel mir ein Mann auf, der die große Straße hinaufkam, allein, mit hastigem Schritt. Er war von stattlicher Statur, breit gebaut, etwa 50 Jahre alt. Ein Mann, dessen sorgfältig gewählte Kleidung auf Ordnung und Wohlstand schließen ließ. Er trug einen schwarzen Gehrock mit glänzenden Hut und gepflegten Gamaschen.
Holmes, sehen Sie nur diesen Mann an. Er wirkt aufgewühlt, beinahe außer sich.
Holmes trat ans Fenster, schob den Vorhang zur Seite und musterte den Mann mit jener unverkennbaren, prüfenden Schärfe, die seine Beobachtungen stets begleitete.
Allerdings, doch nicht Flucht treibt ihn an, Watson, sondern ein Entschluss. Dieser Mann sucht Rat, und ich bin gewiss, dass er ihn hier sucht.
Sie meinen, er kommt zu uns?
Davon ist auszugehen. Seine Schritte sprechen eine klare Sprache. Entschlossen, verzweifelt und unübersehbar auf unsere Tür gerichtet.
Im nächsten Moment ertönte die Glocke. Hastige Schritte erklangen auf der Treppe, eine Unruhe, die sich im ganzen Haus auszubreiten schien. Der Mann hielt einen Herzschlag lang an der Tür inne, nicht aus Unsicherheit, eher als müsse er erst die Kraft finden, das auszusprechen, was ihn hierher geführt hatte. Dann trat er ein. Und noch ehe Holmes ihn bitten konnte, Platz zu nehmen, brach es aus ihm heraus.
»Mr. Holmes, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, doch man hat mir geraten, Sie aufzusuchen.« Seit vergangener Nacht steht alles auf dem Spiel. Mein Ruf, mein Name, mein ganzes Leben.
Setzen Sie sich, Sir. Sie sind hier in guten Händen. Berichten Sie mir ruhig, was geschehen ist.
Mein Name ist Alexander Holder. Vielleicht kennen Sie meine Bank. Ich bin Senior Partner bei Holder und Stevenson.
Als der Name fiel, wusste ich sofort, dass es hier um mehr ging als bloß um Geld. Holder & Stevenson zählte zu den größten privaten Banken Londons. Ein Skandal hätte nicht nur Holder vernichtet, sondern das Vertrauen ganzer Kreise erschüttert. Holmes nickte nur knapp. Seine Miene blieb unbewegt. Doch in seinem Blick lag jene kühle Wachsamkeit, die jeden ernsten Fall ankündigte.
Scotland Yard ist bereits eingeschaltet. Doch man riet mir dringend, Sie zu konsultieren. Die Zeit drängt. Und es ist nicht nur das. Wenn diese Sache nicht gelöst wird, droht ein Skandal bis in die höchsten Kreise.
Dann beginnen Sie am Anfang, Mr. Holder. Nehmen Sie sich einen Moment und erzählen Sie mir alles, Schritt für Schritt.
Er beugte sich vor, als müsse er das Gewicht seiner Worte selbst tragen. Seine Stimme zitterte, als er fortfuhr.
Sehr wohl, Sir. Ich habe es bereits erwähnt. Ich bin Seniorpartner der Bank Holder & Stevenson in der Threadneedle Street. Unser Geschäft lebt vom Vertrauen. Wir vergeben Kredite gegen die wertvollsten Sicherheiten. Doch gestern war es anders. Ein Mann kam zu mir. Seinen Namen darf ich nicht nennen. Ein Name von höchster Bekanntheit in England. Er bat um 50.000 Pfund, sofort.
50.000 Pfund auf der Stelle?
Ja, Dr. Watson. Ohne zu zögern griff er in seine Tasche, holte eine kleine schwarze Schatulle hervor und klappte sie auf. Darin lag das Beryl-Diadem.
Das Beryl-Diadem. Schon sein Name ließ mich aufhorchen. 39 makellose Steine. Ein Schmuckstück von solcher Bedeutung, dass sein Verlust weit mehr als nur Geld gekostet hätte. Es stand für Rang, Macht und den Stolz des Empires selbst.
Der Mann versprach, sie in 4 Tagen zurückzufordern. Eine reine Formalität, wie er sagte. Doch schon in dem Moment, in dem ich den Reif in meinen Tresor legte, spürte ich die Last dieser Verantwortung und die Gefahr, die sie mit sich brachte.
Und was geschah danach?
Ich nahm es mit in mein Haus. Dort schien sie mir sicherer als in der Bank. Ich verschloss sie in meiner Kommode. Gegen 2 Uhr hörte ich ein Geräusch, ein hartes, splitterndes Geräusch, als wäre etwas aus Glas zerbrochen. Dann plötzlich Schritte im Nebenzimmer. Ich riss die Tür auf und sah meinen Sohn Arthur. In seinen Händen hielt er das Diadem. Es war verbogen und 3 Steine fehlten.
Ein Schauer lief mir über den Rücken. Der Schmerz in Holders Stimme ließ keinen Zweifel. Er sprach nicht nur als Banker, sondern als Vater, der den eigenen Sohn anklagt.
Arthur, mein Junge, ich konnte es nicht glauben. Alles, was ich für ihn erhofft hatte, verraten in einem einzigen Augenblick. Er sah mich nur an, mit einem Ausdruck, den ich nicht deuten konnte. War es Scham oder Trotz oder etwas dazwischen? Ich kann es Ihnen nicht sagen, Mr. Holmes.
Sprechen Sie weiter, Mr. Holder. Gerade das Persönliche ist hier von Bedeutung.
Nach dem Tod seiner Mutter war er mein Ein und Alles. Vielleicht habe ich ihm zu viel gegeben, vielleicht zu wenig. Doch ich weiß, dass er in schlechte Kreise geriet. Vor allem unter den Einfluss dieses Sir George Burnwell.
Der Name schien wie ein Schatten durch den Raum zu gehen. Holmes' Augen verengten sich kaum merklich. Doch ich wusste, dass er jedes Detail in sich aufnahm.
Ich schrie ihn an, beschuldigte ihn des Diebstahls, doch Arthur leugnete alles. Er sagte, die Juwelen seien nicht gestohlen, aber er weigerte sich zu erklären, was wirklich geschehen war. Und nun sitze ich hier, Mr. Holmes. Zerbrochen. Ein Vater, der nicht weiß, ob er seinem eigenen Sohn glauben kann.
Mr. Holder, Ihr Sohn stand in jener Nacht unter einem Druck, den Sie nicht unterschätzen sollten. Ob Schuld, Verstrickung oder ein folgenschweres Missverständnis. Das lässt sich erst entscheiden, wenn wir die Umstände genau geprüft haben. Eines jedoch kann ich Ihnen sagen, die Wahrheit liegt selten dort, wo der erste Verdacht sie vermuten lässt.
Die Worte schienen Holder zu beruhigen, doch die Schuldgefühle in seinen Augen blieben. Es war offensichtlich, er kämpfte nicht nur um den Ruf seiner Familie, sondern um die Seele seines Sohnes.
Um die Wahrheit zu finden, müssen wir zum Ursprung zurück. Zeigen Sie mir Ihr Haus, Mr. Holder, dort liegen die Antworten.
Keine Minute später machten wir uns auf den Weg. Holder saß blass und schweigsam in der Droschke, während Holmes jene stille Entschlossenheit ausstrahlte, die jeden ernsten Fall begleitete. Wir fuhren hinaus nach Streatham zu Holders Anwesen, das man Fairbank nannte. Ein großes quadratisches Gebäude aus weißem Stein, umgeben von einem gepflegten Garten. Der Weg knirschte unter unseren Schritten, während ein eisiger Wind durch die kahlen Zweige fuhr. Im Salon, wo das Feuer im Kamin leise knisterte, schien die Stille schwerer zu wiegen als die winterliche Kälte draußen.
»Bitte, Mr. Holmes, fühlen Sie sich wie zu Hause. Ich bin bereit, Ihnen alles zu zeigen, was Sie wünschen.«
»Dann beginnen wir mit Ihrem Ankleidezimmer. Zeigen Sie mir die Kommode, in der Sie das Diadem aufbewahrten.«
Der Raum war schlicht, mit grauem Teppich und einem großen Spiegel an der Wand. Holmes trat ohne zu zögern zur Kommode, zog seine Lupe hervor und prüfte das Schloss.
»Ein Schloss, das sich lautlos öffnen lässt. Kein Wunder, dass Sie nichts bemerkt haben, Mr. Holder. Hier also befand sich der Reif?«
»Ja, Mr. Holmes. Sehen Sie selbst.«
Holmes hob das Schmuckstück behutsam aus der Lade. Im Feuerschein funkelte es noch immer. Doch der Reif war an einer Seite verbogen und 3 der kostbaren Berylle fehlten. Er hielt es einen Moment in der Hand, als prüfe er Gewicht und Widerstand zugleich.
»Ein prächtiges Stück und erstaunlich robust. Selbst mit ganzer Kraft lässt es sich kaum verbiegen. Wäre Ihr Sohn wirklich der Täter, hätte der Lärm das ganze Haus geweckt. Und doch blieb alles still?«
»Ich weiß es nicht. Seit jener Nacht verschwimmt mir alles.«
»Das wird sich ändern, Mr. Holder. Zeigen Sie uns die Türen und Fenster. Dieses Fenster hier führt also direkt in die Stallgasse?«
»Ja, und es war verschlossen, als ich es am Morgen überprüfte.«
»Hm, sehr bemerkenswert.
Holmes beugte sich über die Fensterbank und ließ die Lupe langsam über das Holz gleiten. Seine Stirn legte sich in Falten, als ihm feine Spuren ins Auge fielen. Wir kehrten in den Salon zurück. Das Knistern des Feuers klang nun lauter, beinahe unheilvoll. Da öffnete sich plötzlich die Tür und eine junge Frau trat ein. Sie war von zarter Gestalt. Das dunkle Haar umrahmte ihr blasses Gesicht. Ihre geröteten Augen verrieten, dass sie geweint hatte. Es war Mary, Holders Nichte.
Onkel, bitte, ich flehe dich an, hör mir zu.
Mary, ich habe Arthur mit dem Diadem in den Händen gesehen. Was soll ich denn noch glauben?
Er wollte es sich nur ansehen. Du weißt, wie sehr er dich liebt. Er würde dir niemals schaden.
Holmes ließ seinen Blick einen Moment auf ihr ruhen, als prüfe er etwas, das sie selbst nicht auszusprechen wagte. Dann wandte er sich ihr erneut zu, mit jenem ruhigen Ernst, der seinen entscheidenden Worten stets vorausging.
Miss Holder, Sie waren vergangene Nacht im Haus. Haben Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt?
Nein, nichts. Nur das, was mein Onkel selbst gehört hat.
Und draußen, haben Sie niemanden gesehen? Keine Gestalt, die Ihnen auffällig erschien?
Nein, niemanden.
Holmes schwieg einen Moment. Man sah deutlich, wie er Marys Antworten abwog und zugleich spürte, dass sie ihm etwas verschwieg. Doch er drängte nicht weiter.
Mr. Holder, ich werde meine Ermittlungen nun draußen fortsetzen. Bitte warten Sie hier. Watson, Sie begleiten mich.
Holmes und ich traten hinaus in die beißende Kälte. Der Schnee lag unberührt. Ein stilles Weiß, das jede Bewegung der Nacht verraten musste. Für Holmes war es, als läge eine Chronik vor ihm. Jede Vertiefung, jede Abweichung bedeutete etwas.
Hier entlang, Watson. Sehen Sie, Spuren von der Hintertür. Frisch, deutlich. Jemand hat sich vergangene Nacht hier aufgehalten.
Zwei verschiedene Abdrücke. Einer gewöhnlich, doch der andere. Wirkt das nicht wie ein Holzbein?
Ganz richtig. Die schwere, runde Vertiefung spricht eindeutig dafür. Und sehen Sie hier, Watson, die Spuren des zweiten Mannes. Tiefe Zehenabdrücke. Er war barfuß. Er folgte dem Mann mit dem Holzbein, während dieser draußen wartete. Das war kein Zufall.
Holmes verfolgte die Abdrücke die Stallgasse entlang. Sein Blick glitt prüfend über das Schneefeld, bis er plötzlich innehielt.
Hier ist es, Watson. Der Wendepunkt.
Was meinen Sie?
Sehen Sie, die Spur des Holzbeins endet abrupt. Und hier Blut. Es gab ein Ringen im Schnee. Der Barfüßige hat den Holzbeinmann gestellt und ihm etwas entrissen.
Barfuß? Das könnte der Junge gewesen sein. Vielleicht wollte er das Diadem schützen.
Möglich, Watson, aber hier fehlt etwas.
Holmes kniete nieder und strich langsam über das vereiste Erdreich, als versuche er, die Ereignisse der Nacht dem Schnee selbst zu entlocken. Da blieb seine Hand an einem dunklen Fleck hängen. Ich hätte ihn beinahe übersehen, doch Holmes erkannte ihn sofort, mit jener instinktiven Klarheit, die ich an ihm bewunderte.
Da haben wir's. Der Mann mit dem Holzbein wurde verletzt und ist geflohen. Seine Spur endet an der Hauptstraße. Ich habe einen Verdacht, Watson. Mehr nicht. Noch nicht.
Wir kehrten ins Haus zurück. Holder und Mary erwarteten uns im Salon mit angespannten Gesichtern, als hänge ihr ganzer Hoffnungsschimmer an Holmes' Antwort.
Mr. Holmes, haben Sie etwas herausgefunden?
Genug, um meinen nächsten Schritt zu kennen. Ich muss nach London zurück. Morgen früh werde ich Ihnen die Lösung darlegen.
Aber das Diadem... Gibt es Hoffnung?
Es gibt immer Hoffnung, Mr. Holder. Vertrauen Sie mir. Morgen erfahren Sie mehr.
Holmes wandte sich ab und trat in die kalte Nacht. Ich folgte ihm, ohne seine Absichten zu kennen. Doch an seiner stillen Entschlossenheit erkannte ich, dass er der Wahrheit bereits näher war. Die Rückkehr nach London verlief in völliger Stille. Holmes saß neben mir, tief in Gedanken versunken, die Hände gefaltet, die Stirn gesenkt. Ich selbst rang mit den Puzzleteilen, die sich nicht fügen wollten. Erst in der Baker Street durchbrach er das Schweigen.
Watson, ich glaube, der Weg liegt klarer vor mir, als ich zunächst dachte. Doch um meinen Verdacht zu prüfen, brauche ich eine andere Gestalt.
Er verschwand ohne ein weiteres Wort in sein Zimmer. Wenige Minuten später trat er wieder hervor, vollkommen verwandelt. Ein abgetragener Mantel hing lose an ihm. Sein Gesicht war mit Ruß verschmiert und ein rotes Halstuch verlieh ihm den Anschein eines Mannes aus den Schatten der Stadt.
Holmes, ich hätte Sie nicht erkannt.
So soll es sein, mein lieber Watson. Ich gehe ins West End. Eine Spur verlangt nach Aufmerksamkeit. Erwarten Sie mich nicht zu früh zurück.
So ging Holmes hinaus in die Nacht. Im West End verschwand er unter den Menschen, als wäre er einer von ihnen, lauschend, fragend, unauffällig. Stets verborgen hinter seiner Maske. Erst nach einiger Zeit fand Holmes eine Spur, die ihn aufhorchen ließ. Einen jener Männer, die mehr wissen, als sie zu sagen wagen. Von ihm hörte Holmes, dass man hier vor kurzem einen Mann mit Holzbein gesehen hatte. Verletzt, unsicher, als sei er auf der Flucht. Die Hinweise führten ihn schließlich zu einer Adresse, die in gewissen Kreisen einen zweifelhaften Klang besaß. Die Residenz des Sir George Burnwell. Ein prächtiges Haus, fast prunkvoll. Doch hinter all seiner Eleganz lag etwas Unruhiges, wie ein feiner Schatten, den sein Besitzer selbst zu werfen schien. Holmes zögerte keinen Augenblick. Er stieg die Stufen zum Eingang hinauf und klopfte mit jener ruhigen Entschlossenheit, die ihm eigen war. Kaum einen Herzschlag später öffnete sich die Tür. Und Sir George Burnwell erschien selbst, tadellos gekleidet mit einem Lächeln, das ebenso höflich wie gefährlich wirkte.
»Mr. Holmes, man hört viel über Sie, doch selten erhält man das Vergnügen eines persönlichen Besuchs. Was verschafft mir diese unerwartete Ehre?«
»Sie ahnen es längst, Sir George. Es geht um das Beryll-Diadem und die fehlenden Steine.«
»Ein bemerkenswerter Vorwurf, doch ohne Beweise bleibt er nicht mehr als eine gewagte Vermutung.«
Holmes trat einen Schritt näher. Sein Blick war ruhig, fast kühl. Eine Ruhe, die jede falsche Fassade zum Einsturz bringen konnte.
»Ihre Verletzung verrät Sie, und die Spuren im Schnee tun Ihr Übriges. Die Frage ist nicht, ob Sie die Steine hatten, sondern was Sie mit ihnen getan haben.«
»Ha, Sie sind unerträglich hartnäckig, Holmes. Nun gut, ich besaß sie, eine Zeit lang, aber ich habe sie längst weiterverkauft. Wenn Sie unbedingt wollen, ich gebe Ihnen die Adresse.«
Burnwell schrieb die Adresse widerwillig auf einen Zettel, den Holmes wortlos entgegennahm. Kein Abschied, keine überflüssigen Floskeln. Er wandte sich einfach ab und verließ das Haus so lautlos, wie er es betreten hatte. Gegen Morgengrauen hörte ich die vertrauten Schritte auf der Treppe. Holmes war heimgekehrt, mit dem Ergebnis seiner nächtlichen Jagd.
»Holmes, Sie sind zurück. Was haben Sie erreicht?«
»Hier, Watson, die fehlenden Steine. Unversehrt. Doch jetzt brauche ich Schlaf. Morgen früh wird Mr. Holder alles erfahren.«
Ich sah auf die Juwelen in seiner Hand. Sie schimmerten hell und vollkommen intakt. Und doch lagen sie im Schatten einer Geschichte, die mehr Leid hinterlassen hatte, als ihr Glanz vermuten ließ. Am nächsten Morgen erschien Alexander Holder erneut in der Baker Street. Sein Gesicht war bleich, seine Haltung gebeugt. Die letzten Tage hatten sichtbare Spuren hinterlassen.
»Mr. Holmes, ich weiß nicht, womit ich solch eine Prüfung verdient habe. Noch vor kurzem war ich ein glücklicher Mann, jetzt bin ich entehrt. Und als wäre das nicht genug, Mary ist verschwunden.«
»Verschwunden?«
»Ja, sie hat in der Nacht das Haus verlassen. Nur diesen Brief ließ sie zurück.«
Holder reichte Holmes ein sorgfältig gefaltetes Blatt. Die klare Handschrift verriet Haltung, doch die Worte waren erfüllt von Verzweiflung.
»Mein liebster Onkel, ich habe dir Kummer bereitet. Dieses Unglück wäre vielleicht nie geschehen, wenn ich anders gehandelt hätte. Darum verlasse ich dich. Für immer. Bitte suche nicht nach mir. Deine ergebene Mary.«
»Was soll das bedeuten, Mr. Holmes? Hat sie sich das Leben genommen?«
»Nein, Mr. Holder. Ihre Nichte lebt. Doch es gibt Dinge, die Sie hören müssen, so schmerzlich sie auch sind.«
Holder hob den Kopf. In seinen Augen lag eine Angst, die kaum zu ertragen war. Als wüsste er bereits, dass Holmes' Worte sein ganzes Weltbild erschüttern würden.
»Die arme Mary hat sich von Sir George Burnwell beeinflussen lassen. Ein Mann von beträchtlichem Charme. Doch ohne Skrupel. Sie war es, die ihm in jener Nacht die Krone reichte am Fenster zur Stallgasse.«
»Unmöglich. Meine Mary? Niemals, Sir. Das kann ich nicht glauben.
Die Spuren im Schnee lassen keinen Zweifel. Und ihr Sohn Arthur sah alles. Er stellte Burnwell, barfuß in jäher Eile, und versuchte, den Reif zurückzuholen.
Der Ausdruck in Holders Gesicht war kaum zu ertragen. Sein Atem stockte, als Holmes die Wahrheit Satz für Satz vor ihm entfaltete. Eine Wahrheit, die jeden Menschen erschüttert hätte, dem seine Familie teuer ist.
Es kam zum Kampf. Arthur entriss Burnwell den Reif, doch ein Stück mit drei Steinen blieb zurück. Und diese Steine sind nun wieder in ihrem Besitz. Ich habe sie für eine hohe Summe zurückerlangt.
Die Steine. Sie haben sie wirklich? Oh, Mr. Holmes, Sie haben mich gerettet.
Holder nahm die Juwelen an sich, als halte er etwas Zerbrechliches, das ihm beinahe entglitten wäre. Seine Hände zitterten so stark, dass die Steine leise aneinander schlugen. In seinen Augen lagen Dankbarkeit und Reue, ein Ausdruck, der Holmes strengen Blick für einen Moment weicher machte.
Doch vergessen Sie nicht, Mr. Holder, Ihr Sohn verdient keine Schuld, sondern Dank. Er handelte aus Ehre und Liebe. Das sollten Sie ihm niemals vergessen.
Mein armer Junge, wie sehr habe ich ihm Unrecht getan. Ich muss sofort zu ihm.
Holder wandte sich ab und verließ die Baker Street in hastigen Schritten, als trüge ihn einzig der Wunsch, seinen Fehler ungeschehen zu machen. Holmes aber rührte sich nicht. Er stand still im Zimmer, den Blick dorthin gerichtet, wo das schwache Morgenlicht den Schatten der Nacht durchschnitt. Es war jene Haltung, die er einnahm, wenn ein Fall gelöst war und doch etwas Unausgesprochenes zurückblieb.
Und Mary, glauben Sie, dass sie bei Burnwell ist?
Ich fürchte es, Watson, doch ein Leben an seiner Seite wird Strafe genug sein. Ihre eigenen Taten werden sie bald einholen.
Danach schwieg er. Er trat ans Fenster, den Rücken mir zugewandt und ließ den Blick lange in der Ferne ruhen. In diesem Schweigen lag kein Zweifel mehr, sondern Nachhall. Manche Fälle enden nicht mit Erleichterung, sondern mit einem Gedanken, der bleibt. Nach einer Weile löste er sich vom Fenster und trat zum Kamin. Die Glut spiegelte sich in seinen Augen, warm, aber ohne Trost.
Holmes, das war ein faszinierender Fall. Und doch begreife ich nicht, weshalb Sie George Burnwell nicht Scotland Yard übergaben. Seine Schuld stand außer Frage.
Burnwell hat sein eigenes Urteil längst gefällt, Watson. Solche Menschen werden von ihrer Gier verzehrt, früher oder später. Ein Prozess hätte nur einen Skandal entfacht, der weit über die Familie Holder hinaus die Krone getroffen hätte. Das durfte ich nicht zulassen.
Also haben Sie eine andere Form der Gerechtigkeit gewählt.
Ja, die Steine zurückzubringen, ohne Holders Ehre zu zerstören, das war wichtiger als ein öffentlicher Triumph. Gerechtigkeit, Watson, zeigt sich nicht immer in Urteilen.
Und Mary? Was wird aus ihr werden?
Sie hat einen schweren Fehler begangen, doch ein Leben an der Seite Burnwells wird Strafe genug sein. Ihre Entscheidungen werden sie einholen, früher als ihr lieb sein wird.
Und Arthur? Glauben Sie, er wird jemals die Wahrheit erfahren und ihr vergeben?
Das wird sein Vater bestimmen. Und manches heilt im Verborgenen besser. Arthur verdient einen neuen Weg, unbeschwert von diesem Schatten.
Der Fall des Beryl-Diadem war damit abgeschlossen. Die Steine waren zurückgekehrt. Der Name Holder blieb unbefleckt. Und doch ließ mich diese Geschichte lange nicht los. Zu oft hatte ich erlebt, dass Wahrheit nicht heilt, sondern lediglich sichtbar macht, was längst zerbrochen ist. Arthur Holder hatte aus Pflicht gehandelt, Mary aus Verblendung und Sir George Burnwell aus Gier. Holmes hatte Gerechtigkeit gewählt. Nicht jene der Gerichte, sondern eine leisere, die den Schaden begrenzte, ohne ihn ungeschehen zu machen. Ich sehe ihn noch vor mir, am Kamin stehend, den Blick in die Glut gerichtet. Ich wusste es damals und weiß es auch heute noch. Auch für Holmes war dies kein Fall, den man mit Zufriedenheit beschließt. Manche Wahrheiten lassen sich aufdecken, doch was sie letztendlich im Menschen anrichten, entzieht sich jeder Deduktion.
Ich krieg die arme Mary nicht aus dem Kopf. Ich frag mich ständig, ob sie wirklich in Burnwell verliebt war oder ob sie einfach nur Angst hatte und gemacht hat, was er wollte. Frauen damals durften ja nicht selbst entscheiden. Das Thema hatten wir schon öfter.
Ja, und genau das sieht man hier sehr klar. Auf den ersten Blick wirkt ihr Verhalten wie blanker Verrat. Aber wenn man genauer hinschaut, ist da vor allem Angst und Verzweiflung. Und in solchen Momenten bricht Vertrauen eben schneller, als man denkt. Selbst in der eigenen Familie.
Und der schöne Schein trügt ja so oft. Nach außen alles nobel, elegant, ehrenhaft und dahinter jede Menge Druck und Abgründe. George Burnwell ist da echt ein Paradebeispiel. Glänzend auftreten, moralisch aber komplett daneben.
Und Holmes hat hier nicht nur einen Diebstahl gelöst. Er hat gezeigt, wie eng Ehre, Loyalität und persönliches Unglück zusammenhängen. Und Arthur ist für mich der stille Held. Einer, der aus Liebe handelt, auch wenn's niemand sieht. Sein Vater hat das schließlich erkannt. Vielleicht wollte Doyle genau darauf hinaus. Moral ist nie schwarz oder weiß. Und selbst wenn die Wahrheit ans Licht kommt, heißt das noch lange nicht, dass alles gut wird.
Ja, das hast du schön gesagt. Und falls ihr jetzt da sitzt und denkt, das war eine gute Folge, dann wisst ihr, was zu tun ist. Like, follow und weiterempfehlen. Ihr kennt das Spiel. Und alle weiteren Infos zum Podcast findet ihr wieder in den Shownotes.
Macht's gut und bis zur nächsten Folge von Crime Tales – Verbrechen im Nebel.